So öffnet sich das Bier.
Bitteschön. Dankeschön.
So. Und so schon mal Prost.
Prost, Andi.
Willkommen bei der offiziell vierten Episode unseres Podcasts, Die laute Nacktheit. Der heutige Titel ist nicht so ganz ausgefallen wie der letzte, hat auch nicht so wirklich die Bedeutung. Ich habe einfach mal gesagt, Recap. Wir haben ja die Tradition gestartet, Martin. Wir fangen ja immer mit einem Fun Fact an. Hast du dir was überlegt für die heutige Sendung? So ein Startpunkt?
Ich habe mir überlegt, so einen komischen Witz von unseren Kindern zu erzählen. Diese sich mal von Alexa haben erklären lassen, weil ich von Lea jeden Tag damit bombardiert werde. Aber die sind so doof, dass ich es schon mal vergessen habe.
Okay, dann kann ich ja was sagen. Und zwar, was ist deiner Meinung nach laut der Statistik gemessen an Fahrradanmeldungen bei der Polizei, ist glaube ich der Faktor, die freundlichste Radstadt der Welt?
Die freundlichste Radstadt?
Mhm.
Ich habe letztens nur so eine Überschrift gelesen, dass wohl in Deutschland die fahrradfreundlichste Stadt Freiburg ist. Ich nehme aber nicht an, dass das für einen internationalen Titel reicht.
Nein. Es ist aber nicht so schlecht geografisch gewählt. Also es hätte deutlich schlimmer sein.
Auf der anderen Seite in der Schweiz aus.
Mhm. Kopenhagen.
Ja, ich auch. Also von uns aus Freiburg Richtung Kopenhagen passt ja nicht.
Ne, du hättest ja auch irgendein Land in New York, ein Land in New York. Du hättest ja auch irgendein Land nennen können.
Außerhalb von Europa. Okay, Kopenhagen. Ja, gut, aber ich habe auch schon Berichte gesehen, dass die sich echt Gedanken gemacht haben über die Infrastruktur.
Ja.
Und beim Grand Départ, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? In Dänemark. Von der Tour. Letztes Jahr, oder?
Weiß ich nicht, wo das war.
Da haben die echt Massen auf die Straßen gebracht. Die Dänen.
Genau. Bevor wir anfangen, Martin, wir haben für die letzte veröffentlichte Folge relativ viel Feedback bekommen.
Ich Gott sei Dank
nicht. Es war nicht gut. Dementsprechend müssen wir eine Grundregel etablieren und die heißt, es spricht immer nur einer.
Okay. Das stimmt, das fällt mir ja selber auf bei Podcasts, die ich anhöre, wenn das nicht eingehalten wird, wie anstrengend das ist.
Richtig.
Aber dann will ich nicht sagen, du hast irgendwie negatives Feedback, sondern konstruktives bekommen.
Okay.
Ja. Okay. Das Wording ist entscheidend.
Ja. So, ich habe vorhin in die Doku von dem Ull reingehört und fand einen Begriff ziemlich cool, wo Telekom sich vor die Kameras oder das Team Telekom, der Pressesprecher, sich vor die Kameras stellen musste und sich den Fragen der Journalisten stellen sollte hinsichtlich der Dopingüberführung.
Mhm.
Und er sagt, er hat Nebelkerzen geworfen. Nebelkerzen fand ich als Aufhänger ziemlich cool, weil wir ja im Prinzip im Vorfeld zu dem wichtigsten Ereignis des Jahres, für dich zumindest, dem Gipfeltreffen beim Dünsberg, im Nachgang auch ziemlich viele Nebelkerzen geworfen haben. Also sprich, du bist die Strecke abgefahren, du hast diverse Wattwerte gepostet, bist die ein oder andere Com angegangen. Waren das alles Nebelkerzen?
Nee, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Nebelkerzen wirft mir ja, um was zu vertuschen.
Ja,
ich habe ja nichts vertuscht, sondern ich habe mich versucht vorzubereiten. Und habe meine Chancen halt sehr optimistisch eingeschätzt. Und leider Gottes, und du weißt, wie ungern ich das sage, hast du natürlich was prognostiziert, was dann eingetroffen ist. Dahingehend, dass jemand völlig Unbekanntes angetreten ist, der ab Meter 300 dem Feld der ersten Gruppe so davonfuhr, dass klar war, sollte der nicht an irgendeine Panne haben, ist das Ding gehalten. Und von daher, nein, der Vorwurf der Nebelkerze, irgendwas zu vertuschen, ist nicht. Ich habe ehrlich gesagt ja mit relativ offenen Karten gespielt. Ich habe ja meine nichts verheimlicht und habe gesagt, ja, natürlich bin ich die Strecke abgefahren, was mich natürlich nicht vor dem Super-GAU bewahrt hat.
Okay, da kommen wir ja später.
Ja.
Wie war denn jetzt für dich das Rennen? Wie war morgens die Vorbereitung, Frühstück? Hat alles gepasst? Hast dich gut gefühlt?
Ja, ich habe hab mich ja an dir orientiert und habe tatsächlich ein Overnight Oats zur Hälfte nur gegessen.
Okay.
Es lag mir auch nicht schwer im Magen. Von daher bin ich dann knapp vor dem Start, ich glaube so eine halbe Stunde vor, losgefahren. Dann dort noch ein bisschen, eine Viertelstunde, bisschen Kreis gerollt, den Jungs, die ich kannte, gesprochen und dann eigentlich guter Dinge an die Startlinie gerollt.
Okay, hast du Maß genommen, hast gedacht, heute?
Ich habe Maß genommen, habe gedacht, da ist ein Tier vor mir, da muss ich dranbleiben. Und das hat ja am Anfang auch ganz gut funktioniert.
Okay, also die Startphase war, dass die Nummer 1 halt losgesprintet ist, ihr hinterher?
Ja, ein paar haben versucht, diese Lücke zu schließen, haben dann relativ schnell gemerkt, wenn man das dauerhaft versucht, dann kommt man wahrscheinlich nicht ins Ziel.
Okay.
Der war schon saustark. Also, das an seiner Stelle hätte ich, weiß ich nicht, gut, wenn du so fahren kannst, klar, aber der hätte ja auch sagen können, er lässt es ruhiger angehen aus seiner Sicht und fährt ein bisschen im Feld mit und macht in der zweiten Hälfte erst Druck. Das hätte ja für ihn immer noch gelangt. Aber vielleicht hat er sich auch eine bestimmte Zeit vorgenommen und wusste, keiner von den anderen kann ihm da irgendwie bei helfen.
Im Fetzberg wart ihr noch zusammen und dann...
Nee, Fetzberg hat sich ja schon ein bisschen aufgesplittet und ich war dann, glaube ich, in der zweiten Gruppe noch bis Kroffdorf und in diese Wiesenpassage rein und da bin ich dann aus der ersten Gruppe geflogen und wurde von der zweiten Verfolgergruppe eingeholt.
Und ein größter Kontrahent
war zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und kam mir aber näher. Ich habe ihn hinter mir rascheln gehört und dann war er da.
Okay.
Ja.
Und dann habt ihr die Passage zum Wald hoch, Krumbacher Wald?
Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Es war ja ein bisschen anders, die Streckenführung jetzt für die Gravelbiker. Wir sind da viel länger gerade ausgefahren im Wald, aber dann kam doch irgendwann diese Passage, wo man um diesen Begrenzungsstein rum muss, so rechts rum, ich weiß es nicht, oder schon vorher. Waren wir jedenfalls zu viert und ich bin an Federstelle gefahren und der dritte, Tobi, hatte einen Defekt, dem ist das Schaltwerk weggeflogen und da musste ich kurz anhalten um ihn rum und der größte Kontrahent hat natürlich sofort gemerkt, okay, hier ist ein Problem und hat nochmal Druck auf die Pedale erhöht. Und die Lücke zu schließen hat wehgetan. Und danach war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann ich da hinten rausfalle.
Ja. Und dann ist das Gummiband gerissen?
Das Gummiband, ja, das war auch nicht sehr elastisch. Das okay. War ja so ein altes, sprödes.
Ja, und dann kommt die zentrale Frage. Dann kam ja der Moment, den man eigentlich nicht für möglich hielt. Aber jemand mit der Streckenkenntnis hat sich dann tatsächlich verfahren. War es da schon vorbei oder hättest du hinten raus noch ein...
Ich hatte ja großspurig mit der Top 5 geliebäugelt und zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, auf Platz 6. Und ich bin einmal nicht abgebogen, wo ich es hätte machen müssen. Will mich da jetzt auch nicht rausreden, weil die meisten anderen, oder ich glaube, alle anderen haben es geschafft. Es war aber, weil es wird ja immer im Zusammenhang damit genannt, dass ich die Strecke so oft abgefahren bin. Und es war ja natürlich eben anders als die Strecke, die ich abgefahren bin. Ja. Und dieses Schild, das Gravel hier reinfährt, war dann auch weiter nach hinten versetzt, nach der Abbiegung erst, stand dann Gravel auf der Straße. Und das führte zu einer Passage, die relativ ruppig ist, wo am Vortag noch gemeint wurde, für die Gravelbikes wurde die rausgenommen, weil man irgendwie da auf Wünsche eingegangen ist, die Strecke nicht zu hart zu gestalten vom Technischen her. Und da war ich sicher, okay, wenn ich jetzt rechts fahre, kommt ja diese Passage. Und man hat ja gesagt, die wird rausgenommen für die Gravelbikes, also muss ich hier gerade ausfahren. Das war der Fehler. Und ich bin dann in Dünsberg schon halb runter gewesen und dann hat ein Streckenposten zu mir gesagt, dass ich hier falsch bin und wenn ich weiterfahre, dann würde man mich disqualifizieren. Woraufhin ich das Bike gewendet habe und bin wieder hoch. Und an dieser Abbiegung muss man aber, wenn man sozusagen von unten das erste Mal hochfährt, wiederum entgegengesetzt abbiegen. Und da standen wieder Streckenposten und die haben nicht gemerkt, dass ich gerade vorbei bin oder zuvor halt da schon mal lang gekommen bin und dachten, ich bin das erste Mal dort unterwegs und haben gesagt, du fährst hier nicht links, sondern rechts. Und denen habe ich zugerufen, dass ich mich gerade verfahren habe. Und die haben dann auch noch irgendwas gedroht, von wegen, dass man mich dann aufschreiben würde und aus dem Rennen nehmen. Es ist letztlich nicht passiert, aber es hat mich zwei Plätze gekostet, so dass ich ja auf einem zwar natürlich ehrenhaften achten Platz, aber natürlich die vorher benannten Ziele nicht erreicht habe.
Also währenddessen du im Prinzip zurückgefahren bist, hat ja jemand anders, der ein anderes Rennen an dem Tag gefahren ist, also sprich die Mittelstrecke beim Mountainbike, der aber sich ja in Position fahren wollte, um dich den letzten Berg hochzuziehen, alles in die Waagschale geworfen hat schlussendlich, um dort sein zu können. Aber das war ja dann schon eigentlich nicht mehr existent, nicht mehr möglich, nicht mehr relevant. Und dann hat derjenige im Ziel gestanden und gewartet. Gewartet, gewartet. Und dann kam der Dommel ins Ziel.
Ja.
Als Vierter. Hat das Podium knapp verfasst. Und hat am letzten Anstieg, ja, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich ihn auch ziehen können. Aber das wäre ja gegen die Abmachung gewesen. Aber das ist nicht aufgegangen.
Aber also man darf jetzt auch diese Erzählung der andere, ja, also man kann sie auch benennen, der sitzt mir halt gerade gegenüber, ne? Und man kann natürlich das so aufgreifen und sagen, der hat eigentlich nur gewartet, dass er mich nochmal ins Ziel springen könnte. Aber der ist schon relativ hart für sich selbst gefahren und ist er hat es ja richtig gemacht. Er hat ja tief gestapelt, ist mit geringen Erwartungen an Start und hat eine sehr passable Zeit abgeliefert.
Ja, aber der hat im Vorfeld auch gesagt, dadurch, dass die Startzeiten auch ein bisschen anders waren als ursprünglich gedacht, dass es realistisch ist, dass ich am letzten Berg da sein kann.
Ja,
und ich habe alles dafür getan.
Genau, und wenn ich das so performt hätte, wie ich es mir gewünscht hätte, wäre es genau aufgegangen. Von daher. Ja, ist das halt ein weiterer Eintrag in inzwischen dem von mir gut gefüllten Buch der verpassten Chancen. Ja. Das muss man leider so sagen.
Ich muss es fragen, weil ich kann es aktuell nicht beantworten. Du hast ja neben den regulären Gravelbikes eine eigene Kategorie, dachtest du am Anfang, erfunden, die dann aber schlussendlich bei Instagram und bei vielen anderen sozialen Medien ja schon lange existierte, das Super Gravelbike an den Start gebracht. Ist der Hype um Gravelbikes echt? Oder meinst du, das ist nur ein Lückenfüller aktuell, weil es nichts anderes gibt? Weil, ich meine, ich muss selbst gestehen, bei jedem YouTube-Film, was ich schaue mir irgendwelche Abenteuerfilme an mit Gravelbikes, mit Gravelfahrern etc. Rennradvideos, Mountainbike-Videos erreicht die breite Masse nicht. Deswegen sind Gravelbikes jetzt da und bleiben sie oder glaubst du, dass sie weggehen werden?
Sie sind ja schon da. Also,
naja, aber jetzt Mainstream. Mehr als.
Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass von verkauften Fahrrädern der größte Anteil E-Bikes sind und wir die mal wegnehmen und sagen, okay, von nicht motorisierten Fahrrädern könnte ich mir vorstellen, dass Gravelbikes wahrscheinlich im Moment sogar Mountainbikes und Rennräder schlagen. Wenn wir sagen, das sind so die drei Kategorien, die jetzt bei sportlichem Fahren in Frage kommen. Ja, ich meine, der natürlich ist der Hype da. Ich meine, die Dinger werden ja auch beworben ohne Ende. Und ich muss ja auch zugeben, dass das viel Spaß macht, auf so einem Fahrrad zu sitzen, auch wenn andere Leute behaupten, ich habe gar kein Gravelbike. Nach wie vor stehe ich dazu, dass ein Gravelbike entweder ein Hardtail mit Starrgabel und Rennradlenker ist oder halt ein Rennrad mit dicken Reifen. Keine Ahnung, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich finde, die Strecken, die wir hier in unserer Gegend fahren, durch den Wald, wo man sonst das Mountainbike nimmt, für jetzt so klassische Gravelbikes mit, keine Ahnung, 35, 37 mm Reifen, eigentlich zu ruppig sind. Ich würde jedem empfehlen, das Dickste reinzumachen, was geht. Das habe ich ja auch gehalten beim Dünsberg. Und diese ganz feinen Schotterstraßen oder Strade Bianchi, das sehe ich hier nicht so, wo du sagst, okay, ein bisschen breiter als Rennradreifen. Ich glaube, es hält sich. Ich denke, es spricht auch dafür, dass jetzt ein traditionelles Mountainbike-Rennen wie der Dünsberg eine eigene Gravel-Strecke an den Start bringt, beim zweiten Mal in Folge, dass es überhaupt ein Gravel-Rennen anbietet. Und ich freue mich schon auf die nächste Edition 2024, weil so kann ich natürlich das nicht stehen lassen. Was umgekehrt sehr schade ist, weil wenn wir mal jetzt zum Dünsberg zurückkommen, es gab eine herausragende Performance in einem Rennen, in dem weder du noch ich am Start waren. Und leider ist derjenige heute auch verhindert, um am Podcast teilzunehmen. Das ist aber sozusagen der Hoffnungsträger, der Lichtbringer, die Lichtgestalt.
Ich habe so mit dem Begriff Benji, der neue Stern, der Noah Slammer zusammengefasst.
Ach, ich weiß nicht, ich fand eigentlich den Spitznamen Stichsäge ganz gut. Ja.
Ja, der ist aber zu plakativ. Und dass die kommt vom Noah gesnatcht wurde. Noah Jung, einer der stärksten Radfahrer hier in der Region. Das ist schon ein Ausrufezeichen.
Das war ja das Erste, weil wir haben ja letztes drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, als er die Com geholt hat, war mir klar, okay, das Monster ist zum Leben erweckt. Ja. Und dann hast du gesagt, für dich war das schon lange vorher klar, als der vor, keine Ahnung, 2 Jahren mal mit uns gefahren ist, völlig untrainiert und hat nicht abreißen lassen bei einer schon sportlichen Mountainbike-Runde. Da muss ich zugeben, war es mir noch nicht klar, weil ich noch vor Augen hatte, als ich den Benny kennengelernt habe, sind wir mal gefahren, vor Jahren noch mit einem Kollegen, zu Braunfelser Zeiten und dann nochmal, ich glaube 2-3 Jahre später, die Menschen für Kinder, wie nennt sich diese Tour? Benefizradtour. Und bei beiden Events hat der Benny die ganze Zeit von der Blaumeise schwadroniert. Ja? Und das war schon schlimm mit anzusehen. Und von daher hatte ich noch nicht den Eindruck, als er mal mit uns Mountainbike war, dass er wieder was in ihm steckt. Du hast es damals gespürt. Mir war es erst klar, als er mit die härteste Com, die man hier holen kann, und zwar deutlich unterboten hat. Also das war nicht nur so ein 2-Sekunden-Dings, wie ich es mir als irgendwie zusammengaune, sondern es war eine ehrliche, hart gefahrene Kom mit einer deutlichen Zeitverbesserung.
Alleine gefahren, nach den Regeln.
Nach den Regeln und das auch noch, also jetzt kommt's, ja, bei beschissenem Wetter, vorher geregnet und ich glaube auch auf den letzten 50 Metern noch auf den Platten gefahren.
Was wahrscheinlich den Unterschied ausgemacht hat, weil er dann noch mehr Grip hatte. Wird sich wahrscheinlich nie bestätigen, aber das war schon ein Ausrufezeichen.
Ja.
Also, ich meine, Benny kam, sehr kurze Hosen, Also ich kenne nur
sehr kurzer Atem
auch. Ich kenne nur einen, der noch kürzere trägt, das ist der Werner. Ab und an mal. Ein Kessel vor sich her. Das ist alles weg.
Alles weg.
Das ist brutal. Also am Geburtstag war ein messerscharfer Typ, der da durch die Tür geschritten kam.
Also ist, um dann rauszugehen, eine zu rauchen. Das war natürlich
der ist nur mitgegangen.
Nein. Ich glaube, dass er mit. Warum sollte er mitgehen?
Also er wollte mit ihm reden. Also mit dem Olli, mit dem Diver.
Mit Olli, mit Diver. Ja. ich glaube, dass er sich eine geschnorrt hat und hat auch einen geraucht. Er hat ja bis vor kurzem noch geraucht, regelmäßig. Das ist ja umso unverständlicher.
Ja, aber der ist ja einen Tag später. Der ist so früher heimgegangen extra, hat sich Gels gekauft. Nee, am Sonntag war das Rennen, aber Samstag sich noch Gels eingekauft, am Sonntag ein erstes offizielles virtuelles Rennen fahren zu können, damit du
am
Freitag keinen rauchst.
Also ich muss sagen, der alte Benni hat mir besser gefallen. Also auch trotz kurzer Hose, ja. Diese Oldschool-Mentalität, die Gels sind sowieso für den Arsch und virtuell zu fahren, was soll das? Den hat es 180 Grad gedreht. Ich dachte, als er diese spektakuläre Com geholt hat, das sei Peak-Performance, aber weit gefehlt. Von da an ging es ja nur noch bergauf. Mhm. Und die Ankündigung, eine FDP an die 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht zu holen, wurde von uns belächelt und inzwischen fällt uns die Kinnlade runter, weil er schon bei 4 ist.
Ja, es ist noch ein bisschen ein Weg, aber es ist nicht ganz unrealistisch.
Ja. Und also, von daher haben wir eigentlich den nächsten verloren, mit dem wir fahren können, ja. Weil er sagt, Jungs, ich wollte eigentlich trainieren und hier nicht zuschauen, wie ihr durch den Wald kriecht.
Richtig, richtig. Ja, wie ist die Zielsetzung für 2024?
Bezüglich eines spezifischen Rennens, also beim
generell erstmal der Rennkalender. Also mein Rennkalender ist ja ein bisschen anders als deine.
Ja,
du hast dich ja. Du
bist ja den Weg des Samu 3.
Ich muss ja den anderen Weg einschlagen. Und da vorneweg mal eine Frage: Warum findet man sich in der Kategorie wieder von unwichtigen Rennen? Warum feiert man das so?
Warum ich unwichtige Rennen feiere?
Ja, warum du nur unwichtige Rennen meldest im nächsten Jahr? Zumindest Status quo.
Weil es mit der Gesamtsituation besser vereinbar ist.
Okay.
Und weil die Einteilung nach wichtig und unwichtig ist eine subjektive. Ja, und das muss man ja sagen, bei dir ist ja das Pathologische, dass jedes Rennen, das du gefinisht hast, entwertet wird, indem du nachträglich darüber sagst, das war eine RTF.
Nein, nicht alle.
Vorher aber natürlich gehypt hast als das größte Event und das Einzige, was zählt.
Nee, alles.
Wir erinnern zum Beispiel an den Öztaler. Im Nachhinein wurde Öztaler mehrfach von dir als RTF diskreditiert.
Lange.
Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die dieses Jahr aufgrund der großen Hitze vom Rad gestiegen sind und nicht weiter konnten.
Naja, also mit 4 Wochen Vorbereitung in Ötztaler fahren
und dann auch
nun mal den Charakter an einer RTF.
Also, oder spricht für das Talent.
Welches Talent?
4 Wochen,
nee, aber 4 Wochen die Ötztaler, also die langen Rennen, habe ich schon gesagt, aber alles, wo du aus dem Training raus hinfährst, wo du morgens nicht schwitzt beim Aufstehen, das ist eine RTF.
Aber wir haben geschwitzt. Wir haben kaum geschlafen. Wir haben in dieser Bude gelegen und es war super heiß.
Ja.
Und am nächsten Tag sind wir erstmal auf die Idee gekommen, nachts die Fenster aufzumachen.
Ja.
Das hätte uns auch ein paar.
Das hat uns wahrscheinlich die 10 Stunden gekostet. Also mich, dich jetzt vielleicht jetzt nicht, aber du wärst vielleicht nicht am ersten Berg weg gewesen. Ja. Aber jetzt von der Zielsetzung. Leider konnten wir diesen Programmierfehler von der Eschborn-Geschichte nicht für uns wahr werden lassen. War tatsächlich ein Programmierfehler. Der Victor hat es versucht anzumelden.
Ja.
Und da hat er einen Screenshot also zumindest an mich geschickt, wo dann gesagt wurde, erstens die Aktion abgelaufen, zweitens war es ein Programmierfehler. Also ursprünglich war schon gedacht, weil das ja unfair gegenüber jedem, der sich angemeldet hat, mehr als 50% Rabatt zu bekommen. Es war ursprünglich schon so geschrieben, dass
wie 50, wir es verstanden haben.
Genau, 50 Euro pro 4 Personen
ja.
Als Gesamtreduktionswert,
ja, okay. Genau.
Aber wie gesagt, da gab es einen Programmierfehler und ihr habt jetzt halt wahnsinniges Glück gehabt.
Das muss man sagen, weil also damit hatte ja auch keiner gerechnet.
Nee.
Was wäre die reguläre Anmeldung? 95 Euro,
95 Euro.
Und wir hatten jetzt pro Person von diesen 95 gegen 50 runter, sodass jeder nur 45.
Genau, also für 45 ist halt genial.
Das ist halt mehr als die Hälfte, ja. Das hat ja auch im Vorfeld keiner so verstanden. Und ja, da hättet ihr eigentlich sofort zuschlagen müssen. Das hätte vielleicht sogar als Zweierteam auch gelangt, weil du noch einen vierten Mann gewartet hattest. Der übrigens bisher der große Unbekannte ist. Also so wurde er genannt. Er wurde nicht genannt. Das könntest du jetzt also im Rahmen des Podcasts rauslassen. Wer war der große Unbekannte?
Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich habe das aus der GSN-Gruppe haben sich 3 Leute gemeldet, die spontan klar. Bock gehabt hätten.
Aha.
Und der Fairness halber habe ich natürlich denjenigen gewählt, der sich als allererstes gemeldet hatte.
Okay.
Aber ich weiß nicht, wer das ist.
Und wie hast du ihm dann erklärt, dass es nichts
war? Ich habe ihm einen Screenshot geschickt und gesagt, hier, leider ist die Aktion abgelaufen, sorry, was ein Mist. Und der Programmierfehler ist aufgefallen. Dementsprechend haben sie es geschlossen.
Okay. Ja, also ich fand, ich hatte überlegt, ja, eigentlich so richtig reizen tut mich das Rennen jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Aber klar, für den Preis ist mir dabei. Es ist heimatnah, das heißt, es gibt wenig Gemaule. Wenn man nach Frankfurt fährt. Und ich hatte eigentlich ja nicht vor, dieses also 2024 in Rennradrennen zu fahren. Aber auf diese Art und Weise ist natürlich die Wiederholung eines Triples gesichert.
Also Kellerwald, Frankfurt,
Dünsberg.
Dünsberg ist gesetzt, sowieso. Mhm. Dann gibt es noch den ja, Black Forest Ultra heißt er ja eigentlich, aber ist jetzt mittlerweile der Hero Schwarzwald geworden.
Mountainbike. Ja, das, was du geschickt hast, oder?
Das, was ich geschickt habe, war am ersten.
War noch der, du hast noch den. Achso, der Ultra ist die Hero-Austragung.
Okay. Der Black Forest Ultra Bike Marathon ist jetzt schlussendlich umbenannt worden und in die Hero-Serie integriert.
Aber der ursprüngliche Schwarzwald Ultra war ein Rennradrennen.
Ein Mehrtagesrennen.
Naja, das wäre wahrscheinlich auch mal lustig gewesen. Mhm. Ja, da geht ja demnächst die Anmeldung auf. Zuckst du?
Naja, wir fahren ja, also wie gesagt, Kellerwald. Frankfurt wird ausgesetzt, weil entsprechend der Preis so hoch war. Dann werden wir wahrscheinlich den Dolomiti melden, wobei Victor den Startplatz jetzt auch schon wieder an Werner abgegeben hat. Ja, also
aber das ist für Werner nichts, weil er wollte ja auch noch einen zweiten für Marie.
Ja, müssen wir nochmal schauen, wie der Victor sich meldet dieses Jahr, oder beziehungsweise nächstes Jahr.
Dazwischen wäre noch der Rhön-Marathon, aber es ist ja kein Rennen.
Rhön-Rad ist auch eine RTF.
Das ist auch offiziell eine.
Ja. So.
Aber
und dann wäre eine Woche nach dem Dolomiti wäre ja der Schwarzwald. Also ideal wäre natürlich Dolomiti fahren, in den Dolomiten bleiben, Urlaub machen, Trainingslager für mein Highlight in Inferno. Dann auf dem Rückweg den mitnehmen und schlussendlich dann
mit dem Fahrrad schon hinfahren.
Ja, das wäre jetzt ein bisschen viel. Das wäre Pitcock-Style. Nee.
Ist im Jahr des Inferno wahrscheinlich möglich.
Ja, aber das Jahr des Inferno muss ja Bergläufe machen. Das ist ja der entscheidende Faktor.
Also ist der Zugspitz-Trail Lauf gemeldet? Ist
auch zu viel Aufwand für ein Rennen da runterfahren. Da müsstest du ja die 100 Kilometer angehen und das kannst du in so einem Inferno-Jahr nicht machen.
Ich dachte, der Dennis sei schon dabei.
Ja, wenn Inferno jetzt nicht gemeldet worden wäre, dann wären wir die 48 gelaufen, aber der hat ja jetzt auch eine Entzündung irgendwie und muss aufpassen und Kriegt Hyaluron, Spritzen
und ist alles, halt das, der alte Spruch vom Andi Vollmer, gesund an die Stadtlinie, ist nach wie vor und mit dem voranschreitenden Alter immer zentraler von Bedeutung.
Richtig. Aber wie gesagt, die Enttäuschung sitzt noch, dass keiner aus der Gruppe mitgeht. Ja. Dieses große Ereignis, das Inferno, wir haben lange drüber gesprochen.
Ja.
Also,
nee, ich denke auch, vor allem deine Triathlon-Haudegen, die Alten,
ja,
die waren da in der Pflicht. Ich denke, von jemandem, der jetzt, also selbst so ein Hochmotivierter wie Tom, ob man dem jetzt gleich ein Inferno zumutet als ersten Triathlon.
Ist völlig ausgeschlossen. Also, wir können sie mal durchgehen. Thorsten, verstehe ich. Und ich sag dir auch, wenn du Thorsten jetzt rot gut gefinisht hätte, hat er ja. Aber jetzt sagen wir mal, etwas unproblematischer, weniger Wehwehchen hätte, der Körper besser von der Konstitution her wäre Thorsten dabei gewesen. Obwohl er keinen Körperbau hat für ein Bergrennen halt. Also das kann man nachvollziehen. Victor verstehe ich gar nicht. Victor und ich hatten den Traum. Wir haben damals schon angefangen zu sprechen, 2015, als wir in der Schweiz waren. Der Unfall, okay.
Victor hat halt auch ein paar Rückschläge hinnehmen müssen.
Ja, Victor ist nicht auf früh genug auf den Sattel. Das ist das alte Sprichwort. Wenn du vom Pferd fällst, musst du direkt wieder drauf. Ging halt nicht. War halt ein bisschen blöd.
Trotzdem ist es nachvollziehbar und der Einzige, bei dem ich es nicht nachvollziehen kann, ist, der in dem Sinn jetzt auch, ja gut, du sagst, er hat auch ein bisschen mit der Achillessehne, aber wäre der Christian.
Und Christian, Knie, Hüfte und Knie, der kann nicht laufen, also konnte für den Allgäu-Triathlon nicht laufen und muss man auch verstehen, denke ich, hat man das Ironman-Thema abgehakt, die Langdistanz, und war jetzt nicht so richtig im Game, so tief drinne wie der Victor und ich. Also wir haben ja schon viel über den Inferno gesprochen, haben das als das nächste große Ding.
Ich hab's gehypt.
Wir haben es gehypt.
Und es ist nur einer ist auf dem Hype-Train aufgeflogen.
Ja. Leider ja.
Die Frage wäre gewesen, hättest du vielleicht die Connections zu den Nauenheimern da noch irgendwie jemanden gewinnen können? Oder hättest du auch Familie Güsch ansprechen können, die wahrscheinlich auch nächstes Jahr in der Brutalform sind?
Ja, aber die haben eine ganz andere Zielsetzung. Die gehen nach Samorin zu der Weltmeisterschaft oder Europa oder Weltmeisterschaft von der Challenge-Serie, weiß ich nicht genau. Aber die haben ja einen ganz anderen Fokus. Und außerdem mit der Leistung Qualifikation in Frankfurt geholt, nach Hawaii gereist. Das ist ja schon Olymp. Also ja, der kleine Mann, der geht halt zum Inferno, wenn er Hawaii nicht schafft. Ja, anders kannst du nicht sagen. Das ist so.
Ja, aber vielleicht hätten wir auch gesagt, okay, also dieses Lupi-Lulli-Rennen da in der Schweiz nehmen wir noch als Vorbereitung mit.
Nee. Also meine große Hoffnung war es ja eigentlich du, den ich ein bisschen versucht habe, irre zu leiten und dir die Idee schmackhaft machen wollte, so hier. Ich meine, du läufst mit der Ötztaler Kappe im Fitnessstudio rum, da weiß keiner, warum du eine Ötztaler Kappe anhast. Das wäre beim Inferno wahrscheinlich noch schlimmer gewesen.
Hätte ich gesagt, heute war ich trainieren mit meinem alten Trikot vom Atzbacher Tennisclub.
Okay,
ja, du hat aber mehr Wiedererkennungswert.
Ja, genau. Aber ich dachte, man könnte dich da reinreden und die Idee verkaufen, dass der erste Triathlon gleich der Inferno sein, also wäre es unsterblich geworden. Wäre wahrscheinlich auch schon Zeitungsbericht wert gewesen. Da hätten wir eine Dokumentation drüber drehen können. Von der Couch zum Inferno. Und das ist mehr als Ironman. Das wäre was gewesen.
Das wäre was gewesen. Ja. Und das hat mich ja auch kurz gereizt. Aber wie du gesagt hast, dich reinzureden und so, da wurde ich extrem misstrauisch.
Ja.
Und ich hatte befürchtet, dass ähnlich wie mit der Ötztaler Mütze im Lidl mich man auch mit dem Inferno-T-Shirt nicht an der Kasse vorgelassen hätte.
Nee,
da muss ich sagen, dann hat es ja tatsächlich im Alltag nicht so die Relevanz, ja. Wenn die Leute sagen, oh, da kommt der Inferno-Finisher, mach mal bitte Platz.
Also ich glaube auch rein aus der Fairness habe ich dir ja mehrfach gesagt, wenn es nicht intrinsisch ist, dann ist es nicht richtig. Und sich da reinreden lassen ist wahrscheinlich auch nicht.
Ja, aber du hast mir das Rennen ja erklärt und jetzt nochmal zurück zum Christian. Dadurch, dass die Laufstrecke eine Wanderstrecke ist, könnte man natürlich argumentieren, naja, Knie und Hüfte spielen, wenn es jetzt so belastet wie bei einem Marathon, den man läuft.
Also das ist ein Berglauf auf 3,1 hoch, da wirst du schon schwer belastet. Die prüfen ja, das war mir auch nicht bewusst, meine Mutter hat sich ja komplett schon alle Eckdaten des Rennens angeschaut. Also sie weiß, wo wir hin müssen, wann du wo sein musst, welche Tasche wo abgegeben wird. Also die ist schon on fire quasi. Und sie weiß auch, dass du vor dem Lauf wird ein kurzer visueller Medizincheck schlussendlich gemacht. Und wenn die sagen, also wenn du nach dem Mountainbike-Fahren runterkommst und bist platt, lassen die dich nicht mehr auf die Laufstrecke, weil es zu gefährlich ist.
Also, das ist wahrscheinlich sogar härter als eine Cut-Off-Time. Apropos, ich habe heute gelesen, das ist schon ein paar Jahre her, aber da hat ein Typ geklagt, ein Triathlet, und zwar, das war noch im Ironman, das war die Halbdistanz, der ist 20 Kilometer am Schluss ist Halbdistanz, ne?
Ja.
Und ist im Ziel zusammengebrochen, musste medizinisch versorgt werden, Notarzt kam, ging ins Krankenhaus, er hat die ganze Zeit jegliche Hilfe erstmal abgelehnt und wollte es nicht und verklagt jetzt den Veranstalter, dass er nicht schnell genug Hilfe bekommen hat.
Warum?
Weil er ein Idiot ist und er Gott sei Dank auch komplett die Klage verloren hat. Weil er den Vorwürfen gemacht hätte, es wäre irgendwie zu hart gewesen, was natürlich also ich meine, eine Eigenverantwortung hat man natürlich schon. Und wenn man sagt, ich traue mir das zu und gehe dann statt und bricht im Ziel zusammen und die rufen eine Notarzt, dann kann sich halt beschweren.
Also es gibt ja auch diesbezügliche Anekdote. Carsten, seinerzeit hat er den Weg eingeschlagen, Verbeamtet zu werden, hat irgendwie dann umgeschult auf Lehramt. Ist auch, glaube ich, hessenweit der letzte oder der älteste, die älteste Person gewesen, die verbeamtet wurde. Und der hat, dadurch, dass er jetzt mehr Zeit als Lehrer hatte, relativ früh in den Raum geworfen, dass er sich für einen Ironman in Hawaii qualifizieren möchte. Und ist ab und zu mal mit uns Rad gefahren und hat trainiert und wir haben uns in Maxdorf angemeldet, Mitteldistanz, schöne Mitteldistanz. Das Ziel wurde geschlossen, Carsten war noch nicht im Ziel. Victor und ich haben gewartet und gewartet. Dann kam er, als das Ziel geschlossen war. Und es schien, als ging es ihm gut. Und dann haben wir bei McDonald's kurz gehalten. Als wir dann rauskamen, er wollte nichts essen, hat er sich übergeben. Also hat einen Hitzeschlag gehabt und hat die Mitteldistanz nicht gut verkraftet. Also gleiches Szenario, der hat jetzt nicht den Veranstalter verklagt, hat aber seitdem, glaube ich, auch nie mehr mit dem Gedanken gespielt, sich für einen Ironman nochmal melden zu wollen. Das war die Geschichte von Carsten.
Könntest du dir vorstellen, dass nach der Rennradstrecke und der Mountainbike-Strecke du tatsächlich angeschossen bist und kommt drauf an, wie schnell du fährst. Was ich noch nicht gefunden habe, wie sind denn die Cut-Off-Times? Muss man da schon gucken, dass man...
Oh, ich glaube, das geht. Also die 3 Kilometer, also wo ich ein bisschen Respekt habe, ist das Schwimmen, weil es halt relativ kalt sein kann. Also Thunersee ist halt einfach kalt. Wenn du dann komplett unterkühlt rauskommst und es regnet, also August ist halt auch keine Bank für gutes Wetter, dann wird es halt elend, aber wir haben schon immer vom epischen Rennen gesprochen. Vielleicht kommt es dann mal und weiß ich nicht. Ich denke, Rennrad ist okay, rein vom Streckenprofil her. Mountainbike denke ich hoch zu, ich meine, das sind 1000 Höhenmeter, aber du hast halt auch die komplette Strecke runter, wo du nur rollst, wo du dich ausruhen kannst.
Ja, wo du wahrscheinlich sogar mit deinen perversen Abfahrtskills.
Ja, nee, das ist alles Schotter, das ist Champagne Road darunter.
Was mich jetzt interessieren würde, ich ärgere mich ja als Nicht-Realit immer über diese Kacke da mit Windschatten. Wie ist denn das jetzt in dem Mountainbike-Abschnitt?
Müssten wir meine Mutter fragen. Nein.
ja, aber gut,
wenn ich glaube, das ist völlig irrelevant, weil die Strecke ist ja nicht gesperrt. Also es ist frei, du hast Verkehr drauf, du musst dich an die Straßenverkehrsordnung halten, was halt irgendwo jetzt auch so ein kleiner, ja, weiß ich nicht, Downer ist. Ich fand halt schon jetzt beim Ötztaler so gesperrte Strecken hat schon einen geilen Charakter, muss man einfach sagen.
Ist übrigens bei Frankfurt echt noch so.
Ja, super. Für 45 Euro, ja, nicht für 95. Ja, werden wir sehen. Also meine Hoffnung ist ja, dass der Inferno gut verläuft, dass ich so viel Hype generieren kann, dass im Folgejahr das nochmal gestartet wird, weil der ist nicht teuer im Vergleich zu den Ironman-Wettbewerben. Ich meine, ähnlich teuer. In Schweiz ist halt teuer, aber du hast halt einfach rein vom Panorama, von den Streckenführungen, ist halt das ist schon unfassbar geil.
Ich halte ihn auch als absoluter Laie für machbarer als dieses Ding, was du mir da geschickt hast aus Österreich. Also das kommt mir ja elend vor.
Austria Extrem.
Ja.
Den hat aber der Kollege gemacht. Der hat auch den Swissman gemacht. Also was heißt der Kollege? Der Bekannte von meiner Mutter. Und der hat den Inferno gemacht und hat nichts mehr gemacht. Und gesagt, der wäre schon elend. Aber da war der auch schon älter.
Ja,
aber
also dieser Austria irgendwas.
Das Ding ist fies, also aber das ist auch geil.
Und da bist du ich, halt also da habe ich mir die
Cut-Off-Time nachts läufst du einen Berg hoch.
Ja, aber da habe ich mir die Cut-Off-Time angeschaut und ich finde die sind knackig. Also ja. da musst du schon vorwärts kommen, sonst bist du raus.
Ja. Ja, aber als reiner, also ich denke so alles.
Ich denke, es wird das Epische, das du ja eigentlich konstant jagst, wird natürlich schon ein bisschen verstärkt dadurch, dass du als Einzelkämpfer an den Start gehst.
Ja.
Mit deiner Mutter als Support.
Ja, also ja okay, das, aber die kann ja nicht auf den Berg hoch. Das ist ja, ich hoffe ja noch drauf, dass sich einige der alten Weggefährten auf den Weg machen, wie damals für einen Rüdi auch vier Leute ins Auto gesprungen sind und nach in die Schweiz gefahren.
Ich weiß es noch nicht. Ich habe das Gefühl, ich meine, ich war ja der Teil dieser alten Crew, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, das
war. Ja, die waren wir auch nicht. Der Spirit war vor uns.
Aber die Frage ist, wer hat den Spirit gekillt? Ja?
Weiß ich nicht. Wissen wir nicht.
Bei Gravel sagt man Dylan Johnson, aber ich weiß nicht, wie es bei Triathlon ist. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, Enttäuschung, ja. Ohne jetzt zu sehr eine Person da irgendwie am Pranger zu stellen, aber eine der Enttäuschungen ist für mich der Sascha, der innerhalb von kürzester Zeit alle Fahrradklassen abgedeckt hat durch Erwerb neuer Cube-Räder, der auch sicherlich einen starken Zuwachs an Performance zu verzeichnen hat und nicht bereit ist, uns bei egal welchem Event zu begleiten. Noch nicht einmal beim Münzberg.
Ja, macht es ja für sich. Also er ist ja frei von Zeiten, frei von Druck, frei von Wettbewerb, frei von dem Gedanken, es wäre schon geil, in der Gruppe 1 schön mitfahren zu können. Frei von allem.
Ja, das ist zum Beispiel der Marvin auch, aber der Marvin organisiert so trotzdem gemeinsame Rennen und macht sich Gedanken, wo man anfangen kann. Und selbst das ist Sascha zu viel. Ich habe dieses Jahr nur ein Nein gehört.
Das wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr auch nicht großartig verändern.
Ja, okay. Ja, dann geht also der Award Enttäuschung 23 wahrscheinlich an den Seriensieger Sascha auch im nächsten Jahr.
Ja, aber er hat sich nie aufgedrängt. Er wollte nicht. Also,
nee, im Gegenteil, er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich mich erst aufdränge.
Ja, stimmt schon. Ich muss einen Punkt noch ansprechen, weil ich die Reaktion vermisst habe in unserer Gruppe und ich kann einen Radprofi nennen, der einfach geil reagiert hat. Mathieu van der Poel. Der hat bei einem YouTuber, den zwei belgischen Jungs,
Average Rob,
genau, Den hat er ein kleines Techniktraining gegeben und dann haben sie irgendeine Wette abgeschlossen, wenn das Video so und so viele Likes generiert, 42.000, dann macht er einen Ironman. Und was war die Reaktion?
Die Likes gingen durch die Decke und Mathieu macht einen Ironman.
Mathieu hat einfach außen Stand raus gesagt, mach ich. Und dann hat Average Rob nachgefragt, einen vollen, er so, ja, aber er muss in den Kalender passen. Und die Reaktion, der Spirit, der ist weg.
Also der Spirit von einem Profisportler.
Profi, wir sind auch Profi, wir möchten gern Profis.
Nee, sind wir nicht. Doch. Also, Mathieu kriegt das Fahrrad gestellt, hat einen Sponsor auf dem Trikot und verdient damit sein Geld und macht sonst nichts anderes. Der läuft ohnehin. Die 3 Kilometer schwimmen wird er auch irgendwie zusammenkriegen. Und wie ich ihn kenne, wird er den Ironman wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr vor Olympia machen. Und und irgendwie im Zeitfahrrad mit den Schuhen hängen bleiben und sich auf die Fresse legen. Der Typ ist Weltmeister geworden, hat sich dabei auf die Fresse gelegt, ja. Und er hat, ich weiß gar nicht, wann hat er das letzte Mal ein Mountainbike zu Ende, Rennen zu Ende geschafft. Wird der Olympiasieger, sein langersehnter Traum.
Ich weiß nicht, wie Streckenprofil in Frankreich ist.
Meinst du Straße oder Mountainbike?
Mountainbike.
Ich glaube nicht, dass es direkt in Paris stattfindet, aber er müsste halt im Vorfeld wieder mehr Weltcups fahren. Weiß ich nicht, ob er das macht.
Ja.
Ich meine, dass man in so einer komischen Kurve bei den Weltmeisterschaften
sucht ja seinesgleichen, ganz ehrlich zu sein.
Also so wie sich beim Dünsberg zu verfahren.
Das ist auf das gleiche Niveau mit Strengkenntnis. aber nochmal zu Profis. Der Georg Egger, Speed Company, ist ein Halbmarathon gelaufen in 1,18. Also Profisportler per se sind schon starke Athleten. Das musst du einfach so sagen. Also lauf mal eine 1,18.
Ja, aber also du sagst es so überrascht.
Ja,
also vor allen Dingen, sagen wir mal so, auch es kommt ja darauf an, auch welcher Sport. Jetzt ist ja als Mountainbiker bist du natürlich schon mal im Ausdauerbereich. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass der Tischtennisspieler in der 1,18 läuft oder.
Aber die 1,18. Also normalerweise, weil du hast ja auch erlebt, ein guter Läufer ist meistens ein passabler Radfahrer, aber ein passabler Radfahrer ist nicht oft ein guter Läufer.
Die machen ja viel Laufeinheiten, wenn du denen auf Strava folgst, im Winter laufen die ja.
So stalk ich die jetzt nicht.
Ach so, aber du hast auch den Mathieu geedit.
Mathieu, ja, aber, ja. Da sehe ich keine Laufeinheiten.
Ja. Ja. Wout läuft schon.
Wout würde bei mir durch die Decke schießen, rein an Credit Points, wenn der einfach sagen würde, ich melde nach. Doping, gutes Stichwort. Ulle ist back. Du hast es ja in die Gruppe gestellt, das Interview mit Hajo Seppelt.
Ja.
So ein Idiot, sorry. Der hat sich ja nach der ganzen Dokumentation über die Russen und die Russen haben uns alle beschissen, was Leistungssport angeht, bei mir irgendwie einen Misskredit gefahren. Die ganze Fragestellung an Jan Ullrich war scheiße.
Wieso?
Weil es provozierend war. Die ganze Zeit so. Ob er sich als Betrüger fühlt, der Zuschauer, der das sowieso gewusst hat, dass die alle dopen, ob er sich bei denen entschuldigen würde. Und ob er der Meinung ist, ob die Toursiege mit Recht ihm aberkannt werden könnten. Und Ulle sagt ganz klar, und er hat 100% Recht. Habe ich ihm 100% recht. Ja. Er hat Chancengleichheit geschaffen und er fühlt sich als Toursieger.
Nee, die Antwort war noch viel besser. Er hat gesagt, wem würden sie dann den Toursieg 97 geben?
Ja, das ist sowieso.
Ja.
Aber die es war das ganze Interview, wenn du die Doku anfängst
aber, zu schauen. Also, auf deiner Seite, letztlich hat er ja das, im Prinzip die Antworten waren ja das gleiche wie mit dem Podcast Hotel Matze. Und
war aber viel angenehmer von der Atmosphäre.
Aber dass der Hajo Seppelt als der deutsche Doping-Journalist, wenn der Ulle rauskommt und sagt, jupp, ich habe doch gedopt, Surprise, surprise, halt ein paar Fragen zu dem Thema stellen muss. Also, ich meine, das ist halt schon sein Job. Ich finde jetzt auch nicht, dass er ihn überhart angegangen ist. Ja, ich, im Gegenteil, mich hat es ja überhaupt erst verwundert, dass die beiden zusammen ein Interview machen. Ja? Die hatten sich ja schon mal irgendwie, glaube ich, so, da war der Seppel zugeschaltet. Da haben die sich ja schon mal so ein bisschen behagt gegenseitig. Aber ja, ich muss auch sagen, die Argumentation von Ulrich ist für mich aber auch nicht komplett schlüssig. Ja. Weil er gesagt hat, er hat ja unter anderem dicht gehalten, um die große Radsportfamilie nicht zu verraten. Und das hätte es ja vorher nicht gegeben und das konnte sich keiner vorstellen. Da muss ich einfach sagen, das stimmt nicht. Hm? 98 wurde ein komplettes Team aus der Tour genommen und er hätte auch in dem Zuge, wo ehemalige Teamkollegen das zugegeben haben, hätte er eigentlich sich auch anschließen können. Weil da gab es niemanden mehr zu schützen, der aktiv gefahren ist von den Jungs. Und viele von seinen Leuten haben gesagt, natürlich waren wir auch auf Stoff.
Rolf Aldag, Zabel, Klöden, Geschke, kam alles später raus.
Naja, aber jetzt trotzdem viel, viel früher als er.
Viel früher als er, den Zeitpunkt hat er verpasst.
Ja.
Aber in der Doku, zumindest interpretiere ich es so raus, auch von dem sportlichen Leiter, der hat sich ja auch dann irgendwie so positioniert, als würde er von nichts wissen. Und das ist einfach de facto falsch. Also das ist so ein Doping-Konstrukt, wie die damals hatten und heute wahrscheinlich auch noch vorherrscht. Das funktioniert halt einfach auch nur mit einem intakten Team. Ich meine, in dem Hotel Matze Cast geht ja der Ulle auch auf das Thema ein und er meint halt, dass durch den Blutpass und was weiß ich was heutige Sportler, Athleten wahrscheinlich überhaupt nicht mehr dopen können und sauber sind und es viel leichter ist für die. Nur sind alle Tourzeiten schneller, die Einzelleistungen sind alle schneller. Also wie erklärt sich dann das?
Das wird ja gefragt. Dann hat er auch angefangen mit Trainingsmethoden und Ernährung und sonst was. Naja. Und das Beste war, als er gesagt hat, die Fahrräder sind leichter geworden, was ja jetzt die letzten Jahre, als die Umstellung war auf Scheibenbremsen, Rennrad erstmal überhaupt nicht der Fall war. Ja gut, was will er auch sagen? Ne? Der kann, also mein, ja. Wenn der jetzt die heutige Generation anschuldigt, dann kriegt er halt den nächsten drauf. Aber auch der Blutpass. Also wir beide sind ja überzeugt davon, beim Blutpass musst du halt früh genug anfangen zu dopen, um die Werte im Blutpass schon hoch einzusteigen, damit es nicht mehr so auffällt. Ja? Ich nehme an, dass die ganzen Jungs fantastische Blutwerte haben. Da wird keiner mit dem Hämatokrit von 42 durch die Gegend fahren. Ja, ich weiß es nicht. Trotzdem muss ich sagen, also was heißt ans Messer liefern? Es hätte ihn ja keiner gezwungen, wenn er sich hingestellt hätte und gesagt, ja, das stimmt, die Vorwürfe sind so, ich habe gedopt, dass er so als Kronzeuge aussagt gegen das Team. Also ich finde trotz allem, dass es so ein bisschen eine Schutzbehauptung ist. Und im Nachhinein sagt er ja auch, wahrscheinlich wäre er ja, stünde er heute besser da. A, macht er ja diesen Druck und dass er, wie sagt er so schön, den Rucksack, den er mit sich geschleppt hat, letztlich für den Nervenzusammenbruch verantwortlich. Und ich denke, wenn er reinen Tisch gemacht hätte, hätte er jetzt die Chance gehabt, dass er inzwischen wieder sozusagen einigermaßen rehabilitiert ist und vielleicht irgendwo im Fahrradgeschäft oder halt im Radsport-Zirkus eine Chance auf eine Rolle hat.
Ja, aber die Gesellschaft hat sich auch verändert. Damals, also diesen Radsport-Hype, den der ausgelöst hat, die Enttäuschung, die viele wahrscheinlich auch wahrhaftig gespürt haben, das hast du ja heutzutage nicht mehr, weil einfach über die Jahre hinweg so viel bekannt wurde in allen Sportarten und du ja von vielen Quellen mittlerweile weißt, dass wenn du in ein gewisses Niveau ein- oder vordringst, dass es dann nur noch mit leistungssteigenden Substanzen funktioniert, wenn du oben bleiben willst. Und entweder du machst oder es kommt halt der Nächste in der Reihe. Es ist halt einfach eine Leistungsgesellschaft in dem Sport und du hast halt ein paar Aushängeschilder. Aber schlussendlich.
Ich meine, die Frage stellt sich ja schon bei uns als bei blutigen Amateuren. Was müssen wir nehmen, um an Benny der Stichsäge Harfs dran zu bleiben? Beziehungsweise sind seine Werte echt?
Es war überraschend schnell.
Ja. Nein. Und ich habe ihn letzt gefragt, als er jetzt wieder eine neue FDP erreicht hat, warum er denn im Ende November einen Peak hat. Und dann hat er, die Antwort hat mich überrascht. Er hat gesagt, das ist kein Peak, das ist eine Durchgangsstation.
Sogar die virtuelle Welt hat ihn angezweifelt. Wir wollen es nochmal festhalten.
Wobei ich denen auch unterstelle, dass die Gauner einfach nicht die Prämie zahlen wollten.
Das
und haben gesagt,
ja, hier steigt
nochmal mit dem 5-Kilo-Gewicht auf die Waage. Ja. Also das ist ja auch, also ich habe mich bisher nicht registriert. Wir könnten es ja auch machen. Wir haben ja auch unabhängige Wattmesser.
Wir könnten in der verlorenen Serie starten, ja. Aber was würde es uns bringen, wenn da als letzter...
Ich weiß gar nicht, was fällt ihr jetzt Kategorie 3, ne?
Ja.
Das ist schon die letzte.
Ja, 4 und 3, 4 und 5 gibt es, glaube ich, noch.
Ja, das ist 5 vielleicht dann, ne?
Ja, aber auch in den regulären freien Events, die Erstplatzierten, die sind halt auch schneller und die sind ja auch noch Kategorie maximal 3.
Ja, wir haben nichts zu suchen. Nee. Aber was ich sehr schade finde, ist, wenn wir jetzt sagen, okay, der Urknall dieser Explosion war jetzt praktisch das Trainieren für den Dünsberg und die Post-Dünsberg-Saison für den Benny, dass wir wahrscheinlich auch 24 beim Dünsberg nicht in den gleichen Rennen starten. Ich muss meine Weste reinwaschen, was Gravel angeht. Ich denke, du wirst bis dahin auch ein Gravelbike haben und wirst auch fahren. Und der Benny wird natürlich versuchen, auf der Kurzstrecke an die Stunde ranzukommen.
Was, eine Stunde ist ja noch keiner gefahren. Stunde 8 ist, glaube ich, der. Stunde 4 ist der Noah gefahren. Noah Jung.
Ja gut, also er hat ja auch gesagt, er traut sich eine deutlich unter 1:10 zu.
Ja, das ist auch nicht unrealistisch.
Ja.
Muss man.
Von daher bin ich froh, dass ich im anderen Rennen bin, weil ich hätte nichts davon, wenn ich ihm kurz an der Startlinie die Hand schüttel.
Naja, bis dahin spricht er nicht mehr mit uns.
Weißt du, ach, ich weiß noch, der Benny so wäre wie wir. Ich glaube, wenn du echte Klasse hast, dann sprichst du
ja, aber mit bis dahin Team. Fährt er auch dann 29 Zoll. Bis dahin hat er die Vorzüge erkannt. Bis dahin ist.
Ich habe ja schon.
Die Trikotmarke gesetzt. Irgendeine wird es werden.
Ja, es bleibt ganz auch die Alten von Bernd. Aber ich habe jetzt schon viele Bauteile von seinem neuen Bike kennengelernt und ich denke, es wird ein Geschoss.
Ich hoffe, dass es ein anständiger Rahmen wird und kein Montagsrahmen, dass das Ding die Grätsche macht.
Ja, das werden wir schnell rausfinden.
Na, wir wissen ja, wo wir langfahren müssen.
Die Teststrecke.
Die Teststrecke. Da war im Übrigen Sascha mit uns.
Das stimmt, das war die eine von zwei Ausfahrten. Die andere war noch mal hinten raus.
Und da hat er einen Platten gehabt.
Und das, ich weiß nicht, normalerweise diese Karma-Situationen, ja, die erlebe ich nicht so häufig im Leben. Ich erlebe es aber vermehrt mit dir. Als du dabei warst, mit dem Sascha, und der Sascha sagt, ich weiß nicht, Jungs, was ihr immer macht, ich hatte noch nie einen Platten, macht's und er hat einen.
Instant quasi.
Sofort. Was natürlich dann auch brillant war, dass er überhaupt nichts dabei hatte, um dem Ganzen Abhilfe zu schaffen. Egal. Ich wollte noch an der Stelle kurz nachhaken, weil ich gerade eben gesagt habe, ich bin sicher, bis zum nächsten Dünsberg hast du ein Gravelbike. Du selber spürst ja, dass der Hype echt ist und auch dich erfasst. Und gerade jemand, der so anfällig ist wie du für sowas, den juckt's. Wie realistisch sind die Chancen und gibt es Modelle oder welche, falls ja, gibt es Modelle in der näheren Auswahl?
Ja, gibt's.
Okay.
Es gibt zwei, ja, Züge, Anführungszeichen. Es gibt einmal das selbstkonfigurierte Orbea, was momentan auch rein Preis-Leistungs-Verhältnis etc. wahrscheinlich die sinnvolle Entscheidung ist. Und du hast halt ein komplett individuell gestaltetes Rad, von Lackierung über Ausstattung etc. Flasht aber nicht so geil, muss man ehrlicherweise sagen.
Warum nicht? Das ist ja ein hübsches Ding.
Ist schon hübsch, aber es gibt geilere Räder. Ich hätte gerne, also ich warte drauf, dass Santa Cruz ein neues Gravelbike rausbringt.
Ist es deiner Verehrung für Keegan geschuldet?
Ein bisschen, ja. Ich bin da ein bisschen schuldig in der Hinsicht. nee, aber das ist, ich meine, Santa Cruz, mein erstes, oder das erste Skateboard-Deck, wo ich mich dran erinnern kann, was jeder haben wollte, war von Santa Cruz. Und das schließt für mich einen Kreis, wenn ich von Santa Cruz was hätte. Ich war in Santa Cruz, war auf dem Skatepark, der mich sehr enttäuscht hat. Diesbezüglich, aber das wäre für mich nochmal so ein...
Ich hoffe, der Skateboarder war nicht enttäuscht von dir.
Der Skateboarder war komisch, der da auf dem... Na, egal. Nee, das fände ich, aber da fällt mir die Rahmengeometrie nicht. Es muss brachial sein, ich finde die ganzen... Diese Independent-Marken wie Open, dieses Rodeo. Locker, das Rodeo sieht richtig gut aus. Aber weiß ich nicht, wie du das rankommst, so aktuell. Das
heißt, auch du spürst, dass der Trend Richtung Super Gravel.
Super Gravel, nee, das muss ein ordentliches Gravel-Bike sein, wo der Rahmenabstand zum Reifen gering ist, nicht wie bei einem ungebauten Mountainbike-Rahmen. Das ist halt einfach unfassbar hässlich, finde ich. Und es sieht halt einfach nur schrecklich aus. Na, ich sehe keinen Mehrwert drin. Ich finde es einfach, nee. Und jetzt ist es nichts für mich. Ich habe einen Triathlon-Rahmen gekauft, wo der Abstand gering ist. Mein Rennrad hat einen Zentimeter Abstand. Ich finde, das ist so einer der entscheidenden Aspekte, ob ein Rad gut aussieht oder nicht.
No. Okay, also Orbea, die Vernunftentscheidung oder Santa Cruz, was wahrscheinlich nicht so.
Ja, aber die werden nicht den Rahmen so gestalten, dass er mir gefällt. Aktuell ist das wie mein Cube-Rahmen, wo die hintere Strebe zu weit unterm Sattel in Rahmen integriert ist. Ich finde, das muss so einen richtig schönen Diamant-Shape haben. Hat es halt momentan leider nicht.
Okay.
Und, aber das 3T oder 3T
ja.
Sieht super aus. Richtig schön. Breite Rahmenrohre, brachial. Richtig potenzielles Fahrrad, aber müssen wir sehen. Aber mit wem willst du denn Gravel fahren? Wir sind keine Gravel Artists. Wir haben keine Gravel Artist Crew.
Ja, aber du
warst. Wir sind Rennradfahrer und Mountainbikefahrer.
Du warst immer derjenige, der auch den neuen Zug.
Ja, aber schlussendlich die Champagne Roads, die es hier so gibt.
Sascha hat ein Gravelbike.
Sascha, ja.
Da sind wir wieder bei dem.
Sascha ist Gravel gefahren auf der Straße mit Straßenbereifung und hat dann das Rennrad gekauft. Weil er dann einfach weitere Wege ziehen kann.
Ja. Aber angenommen, du findest ein Modell, was deine Vorstellung erfüllt.
Das ist wahrscheinlich auch zu teuer. Dann finde ich es aber auch geil, wenn du jetzt die Gravelbikes, also ein Open, dann musst du halt auch fragen, welches Material? Ein Stahlrahmen? Titanium wäre halt geil, aber es ist halt zu dünn von Rahmenrohren oder tatsächlich ein CFK? Weiß ich nicht.
Ich hätte gedacht, dass es für dich nur Carbon gibt.
Ich fände ein Titanrahmen auch geil. Und Standard, ich meine, die bauen Stahlrahmen, sind das, glaube ich, auch nicht so schlecht. Aber da sind halt die Rohre nicht so, also die Durchmesser, ja, relativ gering.
Nee.
Open gefällt mir gut, aber also nee, eins ist, muss halt sein, es muss halt ein komplett integriertes Cockpit haben, ich will keine Kabel sehen. Das ist der erste Faktor, der, und Orbea erfüllt alle Kriterien. Du kannst, ich bin ein bisschen mit dem Hadern, was die Rahmenfarbe angeht, aber wahrscheinlich wird es das werden.
Ja, ich finde es sehr schade. Also mir hat ja sehr gut dieses BMC-Teil gefallen. Ich glaube auch mit diesen Dämpfungselementen, dass das hier für unsere ruppigen Straßen das Richtige wäre. Es war auch integriert, und hätten die doch in Herrgotts Namen nur Fett BMC draufgeschrieben, dann hätte es vielleicht auch dich erwärmen können.
Ja, aber mit dieses Weiße, mit diesen Punkten drauf, hat mir nicht so gefallen. Also ich fand das Fahrrad ist schon interessant, auch mit dem Dämpfer hinten, beziehungsweise mit diesem Elastomer, aber
Ich hoffe, dass es wird irgendwas geben zu Nürnberg, dass wir den Hauptkontrahenten vielleicht ein bisschen in die Zange nehmen können.
Ich glaube, der ist zu stark. Je nachdem.
Das glaube ich nicht. Die müssten also, die Strecke nur ein bisschen länger machen. Glaube ich.
Ich glaube, alles, was so bis 2 Stunden geht, sind die Jungs ziemlich fit. Also das ist. Und ich meine, ein Fehler in der Matrix erlaubt halt, dass wir da mal mitfahren können. Aber ich meine, andererseits muss man sagen, die trainieren anders. Wenn du, sagen wir mal, so ein Bergrennen, wie wir im letzten oder in dem Jahr absolviert haben, dann trainierst du halt 220 Watt Bergfahren, machst virtuell Höhenmeter, kann man sich drüber streiten, aber ich meine, du hast eine relativ
Erfolg hat dir recht gegeben.
Ja, du hast eine relativ, ja, sagen wir mal, sehr realistische Bicool-Darstellung, die das eigentlich ermöglicht. Aber was wir jetzt aktuell fahren, diese Rennen halt, wo du, keine Ahnung, 170 Puls über eine gewisse Zeit fährst. Übrigens, 171 Puls, 1 Stunde 42 von der Stichsäge, ist eine Ansage gewesen. Das ist eine Ansage.
Ich weiß nicht, ob das eine Ansage an uns war oder an seinen Kardiologen. Also,
sorry. Unfassbar.
Also ich bin jetzt ja auch schon mal eine Stunde gefahren. So 168. Das hatte ich dann beim Dünnsmann auch, glaube ich, um die 168. Aber darüber hinaus wird es bei mir dann brachial nach unten gehen.
Ja, eine Stunde.
Ja.
Der ist halt nur mal 42 Minuten länger gefahren.
Ja. Und der war ja auch nach den ersten 5 Minuten war der auf Touren.
Der hat keinen Einbruch gehabt.
Ja, also ich muss mir vorstellen, die Werte aus diesem virtuellen Rennen sind so, dass uns die Augen nass werden. Und trotzdem hat es ihn total zerbröselt. Und er ist auf Platz 27 müde über die Ziellinie gerollt.
In Kategorie 3.
In Kategorie 3?
Ja. Und ich habe ja die Videos, ich habe mir ja das Live-Rennen mir angeschaut. Und die Kategorie 2 und 1. Ich meine, 1 ist, was ist er gefahren? 1,42. Ich meine, die hatten 16 Minuten. 18 Minuten waren die schneller. Es war ein bisschen komisch rauszusehen. Ganz eindeutig war es nicht. Kategorie 2 war auch 10 Minuten schneller. Und das sind hier etliche Watt mehr.
Es ist unvorstellbar.
Ja, also das sind.
Und die Frage ist, was für Leute sind das? Ja, weil wer hat als Amateur Zeit, so viel zu trainieren, dass er im Prinzip ja Werte drückt, die nah in den Profibereich kommen.
Ja, Kategorie 1 ist ja mehr oder weniger Profi. Ja, also jetzt keine namhaften Profis, aber das sind halt
Leute, die ein gratis Programm fahren müssen. Das klingt halt nicht so professionell.
Ja, aber das war schon bemerkenswert, dass ja oftmals über, ja, relativ lange Zeitspanne hinweg plus 500 Watt gesehen. Also in den Videoaufzeichnungen, also das musst du erstmal fahren.
Aber wenn die nach dem Rennen sozusagen die Stichsäge zur Dopingkontrolle gebeten haben, was ist denn mit den Jungs dann? Also, was wird denn da noch kontrolliert, bitte? Und jetzt ziehen sie da einen Stecker sofort. Also,
ich fand es eigentlich witzig, dass keiner auf mein Schallau-Gate-Hinweis reagiert hat. Die Arme ist ja auch vor Gericht geführt worden, weil sie virtuell mehr getreten hat als die Tour de France-Profis.
Aber sie hat ja auf der Straße hat sie die Zweifler gezeigt, wo was sie kann. Ja. Ich glaube, ich muss nach Hause.
Ja, das war schon lang. Aber, die letzte Frage: Darf sich Ulle als Tour de France-Sieger fühlen? Deiner Meinung nach.
Er ist Tour de France-Sieger. Ja. Und das ist ja auch das, was ihn von Lance Armstrong unterscheidet. Ulle hat eine Tour gewonnen. Lance hat nur ein Wohnzimmer, wo 7 gelbe Trikots an der Wand hängen.
Ja, aber Lance hat ja auch gewonnen. Mit.
Ja, aber er offiziell halt aberkannt.
Ja, aber Lance, also ich finde, ein Unterschied zwischen den beiden, wenn ich das so kurz anführen darf, ist, Lance hat ja alles gemacht, der hat ja Rede erklauen lassen, der hat ja die Ärzte bezahlt, damit die Blutbeutel kontaminiert werden, also mal kurz irgendwo anhalten, an der Sonne das Ding aufmachen. Das ist ja alles in verschiedensten Büchern beschrieben worden. Und das hat Ulle alles halt nicht gemacht. Deswegen, also Lance war halt ein Drecksack.
Ist er heute noch.
Der hat halt mit allen Mitteln gekämpft und das war auch unfair. Aber man muss halt auch sagen, du musst aber erstmal die 3 Wochen ohne Sturz, ohne Krankheit, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse, und die hat er halt nun mal gehabt, einfach mal so in der Manier durchfahren. Das ist
7 Jahre
in der 7 Jahre in Folge. Also, die anderen haben ja auch alle was gemacht, aber ich finde halt den Aspekt, dass er noch so, so in Kauf genommen hat, dass die anderen halt wirklich einen Schaden davon tragen. Finde ich, unterscheidet ihn halt vehement vom Ulle. Ulle hat auf sich geschaut und der hat genau das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben.
Ja, und ist ja auch nie jemand gekommen und hat irgendwie erzählt, der Ulle hätte das Team so drangsaliert, wie es der Armstrong mit seinem Umfeld gemacht hat. Ja. Und er hat ja gezwungen, auch sein mehr oder weniger enormen Druck ausgeübt, dass der Rest dopt. Das kann man schon sagen. Also da ist nochmal eine ganze Stufe dazwischen. Und ja, ich weiß es nicht, ob jetzt, die Diskussion habe ich bisher jetzt nicht gehört, weil der Ulle sagt, er hat jetzt seit 96 gedopt, ob jetzt irgendeiner kommt und sagt, berechne nach, aber wenn er die Top 20 anschaut von 97,
es passt aber auch nicht zu den Überlieferungen von anderen, die gesagt haben, dass schon im Jugendbereich jetzt nachgeholfen wird. Also oben raus jetzt halt dann. Und vielleicht war es damals
ob er gemeint hat mit EPO. Erst seit 96 oder davor was anderes. Aber so wie ich ihn verstanden habe, hat er erst 96 angefangen zu dopen.
Ja, aber die wurden
doch. Also 95 hat er ja gesagt, waren sie so schlecht und haben keinen Durchstart bekommen. Stimmt. Da muss man nachhelfen.
So, schließen wir es.
Ja.
Stunde 13.
Es ist lange für 2 Podcasts. Kannst du 2 Folgen rausschneiden.
Nee, es ist eiskalt. Raus in Äther.
Das sind aber echt lange 73 Minuten zum Anhören, oder?
Weiß ich nicht. Man muss halt mal nachhören. Ob sich das hören lässt oder ob es einfach nur.
Die Frage ist, wo du es wieder reinstellst.
Ja, überall.
Das ist so bitter.
Überall. Also,
am schlimmsten ist es für den Victor, der sagt, ich müsste schon auf den langen Fahrten hören. Wir schicken die Scheiße noch als Podcast. Der
Victor hat gerade gepostet, gegen 18 Uhr gefahren, VO2 Max Intervalle bei 200 Watt, fast gestorben. Ja, okay, es ist ja auch fast 4 Watt pro Kilogramm. Ja. Nein, nicht ganz, aber.
Ja, meinst du, du schaffst es noch, den zu motivieren?
Für?
Ist Inferno auch noch einen Platz zu kriegen?
Ich habe letztens mal geschaut, da habe ich nur mal so einen Post geschickt zu Victor. Komm, reiß dich zusammen. Das wird schon. Aber
noch nichts. Ja, was ich nicht verstehe, ist, was, wenn jetzt der Victor den Marathoni abgibt an Werner, dann hat die Marie immer noch keinen Platz. Das bringt ja.
Angeboten.
Der Werner, so wie er auch im Restaurant für die Marie bestellt, will vielleicht auch allein fahren.
Ja, okay. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Werner hat einen riesen Job gemacht beim Ötztaler, also das Finish geht auf den Werner. Das musste erstmal stimmen.
Auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ob es Cut-Off-Times beim Marathoni gibt, weil ich meine, der ist jetzt kürzer, aber die pressen halt fast genauso viele Höhenmeter auf die Hälfte der Strecke. Da fährst du halt nur Berg.
Ich frage mich nach den Cut-Off-Times beim Inferno. Und wenn sie dir nach Mountainbike fahren, in die Augen leuchten und ein bisschen schießt, sagen Junge, für dich ist es um.
Dann ist es so, dann wird es im nächsten Jahr wieder probiert. Und dann vielleicht nicht alleine. Wer weiß.
Also ich glaube, Carsten Busch ist auch ein bisschen enttäuscht von mir.
Ich glaube, jeder, der in der Bubble steckt, ist enttäuscht von dir, was das angeht.
Ich meine,
die Bubble ist jetzt nicht sonderlich groß.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde auch, bevor ich Enttäuschung abkriege, soll es erstmal bitte der Dings abbekommen. Der Sascha.
Ja, Sascha wäre ja für ein Inferno nicht.
Ja, wieso? Nicht. Der läuft ja besser als ich.
Ja, aber das ist schon ein Schritt. Also mein letzter Ironman ist auch jetzt, ja, das wären dann 6 Jahre, aber dadurch, dass wir dieses Jahr aus dem Nichts heraus eine relativ harte Mittelstrecke einfach mal so gemacht haben mit dem Allgäu-Triathlon, ist halt die Basis irgendwie noch da. Aber das ist halt eine andere Liga.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.